Ich lese uns den heutigen Predigttext. Er steht im Brief an die Hebräer, Hebräer Kapitel 4, Vers 14 bis Kapitel 5, Vers 3. Da heißt es: Weil wir nun einen großen Hohepriester haben, Jesus, den Sohn Gottes, der durch die Himmel gegangen ist, so lasst uns an dem Bekenntnis festhalten. Denn wir haben nicht einen Hohepriester, der nicht mitleiden könnte mit unseren Schwachheiten, sondern der in allem, genau wie wir, versucht worden ist, doch ohne Sünde blieb. Darum lasst uns mit frohem Vertrauen vor den Thron der Gnade treten, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu der Zeit, wenn wir Hilfe nötig haben. Denn jeder Hohepriester, der aus den Menschen genommen wird, der wird für die Menschen zum Dienst vor Gott eingesetzt, damit er Gaben und Opfer für die Sünden darbringt. Und er kann mitfühlen mit denen, die unwissend sind und irren, weil er auch selbst mit Schwachheit behaftet ist. Darum muss er, wie für das Volk, so auch für sich selbst für die Sünden opfern. Worte des lebendigen Gottes. Dank sei dir, o Herr.
Himmlischer Vater, wir danken dir für unseren Predigttext von heute und was er über deinen Sohn Jesus lehrt. Wir bitten dich, dass du uns stärkst und befähigst, jetzt im Nachmittag zuzuhören und von deinem Wort zu lernen. Dass es nicht meine Worte sind, sondern es deine Worte, die uns Jesus zeigen, wie er wirklich ist, und dass wir heute nach Hause gehen mit einer größeren Ahnung, einer größeren Vision von unserem Herrn Jesus Christus. In Jesu Namen. Amen. Hohepriester ist das Thema, aber bevor wir damit anfangen, wollte ich einfach mal die Frage stellen, welche Gedanken kommen uns zum Stichwort König? Welche Assoziationen kommen uns zuerst? Die Engländer oder Australier unter uns, die denken natürlich gleich an die Queen. Die Kanadier auch? Hm. Auch? wir Deutsche hatten schon lange keinen König mehr. Von daher werde ich das mal ein bisschen vertiefen, aber es ist auch sehr rudimentär. Was macht ein König? Regieren, Recht sprechen, Gesetze aufgeben. Er befehligt die Armee. Er gibt große Bauvorhaben in Auftrag, er wohnt in einem Palast, hat eine Krone auf, hat königliche Gewänder an, isst königliches Essen. Unterm Strich hat ein König ziemlich viel Macht und auch ziemlich viel Luxus. Und mit der ganzen Macht, die er hat, kann ein König anderen sagen, was sie tun sollen, oder kann sie auch bestrafen, wenn sie es nicht tun. Und mit seinem Luxus scheint er sich so ein bisschen zu distanzieren von denen, die ihm unterstellt sind. Und die Frage ist jetzt, denken wir manchmal so über Jesus. Jesus ist ein König, der uns, also ist Jesus ein König, der uns in den Kampf schickt oder der uns bauen lässt, der sagt, kämpfe gegen deine Sünde an und sei mir treu, evangelisiere andere und steh zu deinem Glauben. Liebe deinen Nächsten, auch wenn er so schwer zu lieben ist. Baue mit an der Gemeinde. Kommt von Jesus immer die Aussage mit dem Ausrufezeichen. Diese Darstellung habe ich ein bisschen zugespitzt, klar. Aber wie sieht es aus, wenn wir gestresst sind und unter Druck stehen? Oder wenn unser Körper, gerade im Winter, durch Krankheiten durchhängt? Oder wenn von uns mehr erwartet wird auf Arbeit oder im Studium, als wir imstande sind zu geben? Was ist, wenn unsere Freunde oder unsere Familie uns verrückt machen und wir vielleicht sogar für unseren Glauben verfolgt werden? Denken wir dann nicht vielleicht manchmal, ach Jesus, du hast gut auf deinem Thron, da wäre ich auch gerne. Ja, und Könige, die können ja auch so streng sein, oder? Die können auch ziemlich zornig werden, wenn man nicht tut, was man von ihnen befohlen bekommen hat. Gerade die zwei Verse vor unserem Predigttext heute, die sind ja sehr bekannt. Ich fasse die jetzt mal kurz zusammen. Denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens, und kein Geschöpf ist vor ihm unsichtbar, sondern es ist alles bloß und aufgedeckt vor den Augen dessen, dem wir Rechenschaft geben müssen. Was also ist, wenn Versuchungen uns heimsuchen, wenn wir immer und immer wieder denselben Sünden nachgeben und erliegen? Wenn wir so einen König haben, vor dem wir uns nicht verstecken können, und der so einen hohen Standard hält, können wir denn wirklich uns vor seinem Thron blicken lassen? Und genau da gibt uns der Hebräerbrief die Antwort und weiß auch, dass diese Sichtweise falsch ist. Da fehlt was Entscheidendes, da fehlt die Balance. Denn Jesus ist, ja, er ist definitiv König, aber er ist gleichermaßen auch Hohepriester. Vers 14. Weil wir nun einen großen Hohepriester haben, können wir an unserem Bekenntnis festhalten. Wir müssen nicht gleich aufgeben, weil wir schwach sind oder weil wir gesündigt haben oder weil wir unter Druck stehen. Und dass Jesus durch die Himmel gegangen ist, das soll nicht bedeuten, dass er sich von uns distanziert und von oben herabblickt auf uns und uns rumkommandiert. Er ist durch die Himmel gegangen, und das fängt damit an, dass er ja eigentlich vorher mal nicht im Himmel war, und zwar hier bei uns. Und Jesus hat sich für eine Zeit von der Sicherheit des Himmels verabschiedet. Er ist in unsere gefallene Welt hinuntergekommen und hat sich unserer gefallenen Welt ausgesetzt. Und er wurde hier auf Herz und Nieren geprüft. Der König ist ein Untergebener geworden. Vers 15. Denn wir haben nicht einen Hohepriester, der nicht mitleiden könnte mit unseren Schwachheiten, sondern der in allem genau wie wir versucht worden ist. Jesus ist alles andere als distanziert. Er hat selbst durchgemacht, was wir durchmachen, und er wurde auch versucht wie wir. Und was das mit dem Versuchen angeht, da muss ich zwei Unterscheidungen machen. Also wir müssen da generell zwei klare Unterscheidungen treffen. Die erste Unterscheidung: wer versucht wird oder versucht werden, bedeutet noch lange nicht zu sündigen. Okay? Versucht werden bedeutet nicht zu sündigen. Wer versucht wird, der steht vor der Möglichkeit zu sündigen. Das heißt, Gottes Willen nicht zu tun. Und wer der Versuchung nachgibt, der hat sich dann für die Sünde entschieden und nicht für Gottes Willen. Also deswegen kann man auch in der Bibel Versuchung mit Prüfung übersetzen. Wählen wir Gottes Willen oder wählen wir nicht? Und tagtäglich werden wir versucht. Tagtäglich gibt es diese Entscheidungen. Vielleicht gibt es sie sogar fast jede Minute. Und die zweite Unterscheidung, in Vers 15 wird das angedeutet, dass versucht zu werden, also noch bevor man sündigt, eine Form von Leid ist. Dass Jesus versucht wurde, befähigt ihn, mit uns mitzufühlen, mit uns mitzuleiden. Und dazu können wir uns auch den Paralleltext anschauen, der steht im Hebräer 2, also bloß einmal umblättern. Verse 14, überspringen 15, 16 und dann Verse 17 und 18 noch. Weil nun die Kinder Anteil an Fleisch und Blut haben, ist auch er daran gleichermaßen beteiligt. Daher musste er in allen Dingen seinen Brüdern gleich werden, damit er barmherzig würde und ein treuer Hohepriester vor Gott, um die Sünden des Volkes zu sühnen. Denn worin er selbst gelitten hat und versucht worden ist, kann er denen helfen, die versucht werden. Hier ist wieder die Verbindung: versucht werden bedeutet zu leiden. Was passiert also, wenn wir versucht werden? Zwei attraktive Optionen stellen sich uns vor und wir müssen uns entscheiden. Stellen wir uns vor, wir bekommen eine Beförderung oder eine deftige Gehaltserhöhung in Aussicht gestellt. Die Sache hat bloß einen Haken. Wir müssen dadurch in unserem Job hier und da mal die Wahrheit verbiegen. Nun haben wir zwei Optionen. Entweder wir verdienen mehr Geld und bekommen mehr Anerkennung auf Arbeit, Oder wir lehnen ab und bleiben Jesus treu, bleiben ehrlich, aber womöglich ernten wir Spott auf Arbeit. Und jetzt geht der Kampf los. Und vielleicht fangen wir jetzt an, in unserem Kopf die Gehaltserhöhung mit Argumenten zu rechtfertigen. Da gibt es verschiedene Optionen. Wir könnten einen positiven Einfluss haben in der neuen Position und vielleicht nur am Anfang ein bisschen die Wahrheit verbiegen, aber dann nicht mehr. Oder wir könnten ja der Gemeinde dann mehr Geld geben. Oder, das sind ja eigentlich nicht wirklich Lügen, kommt wirklich auf die Betrachtungsweise drauf an. Oder wenn man gar nicht kreativ ist, dann sagt man einfach, hey, ich bin nicht so gesetzlich. Und dieses Hin- und Hergerissensein und auch das Ankämpfen gegen diese rechtfertigenden Argumente, das ist eine Form von christlichem Leid. Und auf der einen Seite möchte man sich ein Leben ausmalen, mit dem man mehr Geld hat. Und auf der anderen Seite möchte man Jesus treu bleiben. Man möchte irgendwie beides. Und es ist hin und her gerissen. Würden wir mit der Gehaltserhöhung die unchristlichen Bedingungen annehmen, die daran geknüpft sind, dann würden wir am Ende uns schuldig fühlen, womöglich. Wir würden es bereuen. Wir würden ein schlechtes Gewissen haben. Und es würde uns vielleicht quälen, auf Arbeit zu gehen mit dieser neuen Position. Aber das ist was anderes als das, was der Text hier als Leid bezeichnet. Das ist eine andere Form von Leid. In besonderen Situationen nehmen wir eine Versuchung wirklich als Kampf wahr. Aber mal ganz ehrlich gesagt, und vielleicht gehe ich hier bloß zu sehr von mir aus, aber in vielen alltäglichen Dingen, da haben wir doch oft gar keine Ahnung, wann wir versucht werden. Da ist weder Kampf noch Leid. Stellen wir uns dann überhaupt die Frage, gefällt das Gott oder gefällt das Gott nicht? Und das wird umso deutlicher, wenn wir uns mal versuchen, in die Perspektive von Jesus hineinzuversetzen, was an sich schon mal schwer ist, aber wir versuchen es trotzdem mal. Jesus war ein Mensch wie wir, aber er war an einem Punkt ganz anders. Jesus blieb ohne Sünde. Und weil Jesus ohne Sünde war, war auch seine Erfahrung von Gottes Gegenwart auf einem ganz anderen Level als unsere. Gott, sein Vater, war im Himmel, aber durch den Heiligen Geist war er immer präsent und immer nahe. Und im Epheserbrief, Kapitel 4, Vers 30, da lernen wir, dass Sünde den Heiligen Geist kränkt und betrübt. Und Jesus hat den Heiligen Geist nie betrübt. Und deswegen ist seine Erfahrung der Gegenwart Gottes auf einem Allzeitmaximum. Und wenn wir beten, dann beten wir oft, hoffentlich jedes Mal, für die Vergebung unserer Sünden. Und dieser Teil des Gebetes, der fehlte bei Jesus komplett. Er musste nicht seine Schuld bekennen und um Vergebung bitten. Seine Beziehung zu seinem Vater war das Wichtigste in seinem Leben und seinen Willen zu tun hat jeden Moment und jede Entscheidung bestimmt. Und in seiner Wahrnehmung konnte er Sünde von Gerechtigkeit, Wahrheit von Lüge sofort unterscheiden. Glasklar. Was für uns vielleicht grau zu sein scheint und komplex und schwierig zu durchschauen, das war für ihn ganz klar. Er konnte es ganz genau unterscheiden. Und selbst komplexe Situationen haben sich vor ihm so aufgeblättert. Und wenn Jesus also versucht wurde, dann stand viel mehr auf dem Spiel für ihn, nämlich die perfekte Beziehung zu seinem Vater. Jesus hatte jede kleinste Versuchung hat er intensiv gespürt und als Gefahr wahrgenommen. Jede Versuchung, die sich uns präsentiert, die sticht im Allgemeinen nur so lange heraus, wie wir es schaffen, ihr zu widerstehen. So lange ist es auch ein gefühltes Leiden und empfinden es als Kampf. Aber wird eine Versuchung nachgegeben und die Sünde gewählt, dann fangen wir an, eine Tür aufzustoßen in so einen neuen Bereich von Sünde. Und jedes Mal, wenn wir in einer ähnlichen Situation sind, dann wird das Kämpfen weniger und das Nachgeben zur Sünde passiert schneller. Wir verlieren quasi die Hemmung. Und das ist so wichtig im Kopf zu behalten, wenn wir als Christen wachsen wollen. Wir alle haben in vielen Bereichen schon gesündigt und quasi die Tür geöffnet. Aber wir dürfen nicht leichtfertig sein, neue Bereiche aufzustoßen. Es ist eine der größten Bewahrungen, wenn man in einer Angelegenheit des Lebens mit Sünde noch keine Erfahrung gesammelt hat. Wenn man sich noch nie Pornografie angeguckt hat, noch nie Steuern hinterzogen hat, noch nie falsche Stunden auf Arbeit angeschrieben hat, noch nie seinen Ehepartner belogen hat oder noch nie illegal Musik oder Videos gestreamt hat, noch nie und so weiter. Dieser unbetretene Boden sollte auch weiterhin unbetreten bleiben, sodass wir auch die Versuchung erkennen und wahrnehmen und kämpfen. Wenn wir uns also fragen, wie seine Versuchung, wie Jesus, die Versuchung von Jesus ihn befähigt, mit uns mitzuleiden, obwohl er überhaupt keine Erfahrung mit Sünde hatte, dann ist die Antwort: Jede Versuchung für Jesus war so präsent, so schmerzhaft, so ein Kampf, dass die Vorstellung, diese Schwelle zu übertreten, weg von dem Willen seines Vaters, das war für ihn so undenkbar, dass er für jede kleine Versuchung so sehr gelitten hat, weil er nie gesündigt hat. Deswegen war das für Jesus akuter. Jede Versuchung war für ihn ein Kampf, den er gewinnen musste, und er hat ihn gewonnen. Er blieb ohne Sünde. Was wir durch Sünde erleiden, oder anders betont, was wir durch Sünde erleiden, ist was anderes. Das Gefühl von Schuld, von Versagen, von Scham und Reue. Dafür hat Gott auch vorgesorgt in Jesus, aber dazu kommen wir dann später in der Predigt. Aber wenn Jesus gesündigt hätte, dann hätte das keinerlei Vorteile für uns. Das hätte Jesus nicht seelsorgerlich kompetenter gemacht. Das Gleiche gilt auch für uns. Eigene Erfahrung mit Sünde macht uns nicht kompetenter in der Seelsorge. Erfahrung mit Versuchung schon, wenn wir ihr widerstehen. Und das ist immer so ein Mischmasch auch. Denn auch wenn wir Sünde gehabt, schon in Sünde gefallen sind, haben wir doch auch hier und da widerstanden. Nur für die reifsten Christen von uns ist dieses Leid durch Versuchung eine regelmäßige Erfahrung, weil dort halt weniger Sünden sind, also weniger Bereiche aufgestoßen worden, und dieses Widerstehen passiert viel häufiger, viel regelmäßiger. Möge Gott uns gnädig sein, dass wir Versuchungen gleich sehen, wenn sie uns begegnen, dass wir keine neuen Türen aufstoßen und dass unbetretener Boden unbetreten bleibt, aber möge er uns auch helfen, offene Türen wieder zu schließen. Im Leben von Jesus als einer von uns offenbart sich aber noch eine große Motivation, Versuchungen zu widerstehen. Wenn wir uns Jesus in den Evangelien angucken, dann sehen wir dort Gott als Mensch, der, Kapitel 2, in allen Dingen seinen Brüdern gleich geworden war. Das wird mehrmals im Hebräerbrief hervorgehoben, und ich glaube nicht, dass Jesus je nach Situation so die Gottkarte gespielt hat, wo er dann übernatürliche Kräfte gebraucht, die uns nicht zur Verfügung stehen. Wenn, dann hat er das durch den Heiligen Geist getan, der ungetrübt in ihm wohnte. Aber was darüber hinausgeht, das würde, glaube ich, die Aussagen des Hebräerbriefs über Jesus' Menschlichkeit in Frage stellen. Und es würde genauso gut die neutestamentliche Aufforderung an uns, Jesus gleich zu werden, komisch aussehen lassen. Wie sollen wir wie Jesus werden, wenn Jesus Vorteile hatte, die wir nicht haben? Das ist irgendwie schlechter Humor. Ja, wer hat wie Superman? Naja, aber das, was Jesus uns voraus hat, das ist, dass er ohne Sünde war. Seine Gedanken waren nicht von Sünde verzerrt. Jesus konnte mit nur einer Frage, mit so ein paar Sätzen, zum Kern des Problems durchdringen im Leben seiner Mitmenschen. Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist. Gebt Gott, was Gottes ist. Boom! Oder wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Ein Satz, erledigt. Jesus war in der Lage, Gottes Wort so zu verstehen und so anzuwenden, dass Menschen verändert wurden. Dort, wo er sie traf. Oder siehe die Samariterin am Brunnen. Jesus war ein Menschenkenner. Jesus war ein Menschenkenner, weil er keine Sünde hatte. Und deswegen kannte er auch die Gedanken von Menschen, denen er begegnete. Er hatte den totalen Durchblick, was Menschenbeziehungen angeht. Wir werden Sündlosigkeit nicht erreichen. Das ist, die Bibel ist ernüchternd genug. Wir wissen das, was schade ist. Aber trotzdem sollten wir nicht aufhören zu streben, wie Jesus zu werden. Und ich bin überzeugt, dass je mehr wir versuchen, Versuchungen zu widerstehen und uns von Gottes Wort verändern zu lassen, umso mehr wird dieser Umgang mit Menschen, den Jesus hatte, in uns durchkommen. Und dann selbst in flüchtigen Augenblicken, die wir manchmal mit unseren Mitmenschen haben und sehen wir sie nie wieder, könnte einen tiefen Eindruck hinterlassen. Und schließlich hat Jesus uns seinen Geist gegeben, der auch selbst in ihm wohnte. Ist das nicht motivierend? Versuchen uns zu bekämpfen und denen zu widerstehen, so zu werden wie Jesus? Ich finde schon. Ob wir nun treue Christen sind oder nicht, am Ende sind wir alle schwach. Und wenn Jesus nur König wäre, dann hätten wir wohl ein Problem wegen dieser Schwäche. Aber er ist auch Hohepriester. Und wir können mit unserer Schwäche zu Jesus kommen und wir dürfen zu seinem Thron der Gnade mit frohem Vertrauen kommen. Seht Vers 16. Darum lasst uns mit frohem Vertrauen vor den Thron der Gnade treten, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu der Zeit, wenn wir Hilfe nötig haben. Unsere Schwäche hindert uns nicht, zum Thron zu kommen. Im Gegenteil, unsere Schwäche ist Voraussetzung, dass wir vor diesen Thron der Gnade kommen können. Jedes Mal, wenn wir versucht werden, dann haben wir Hilfe nötig. Jeden Tag und in jeder Situation dürfen wir beten, führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Mit unseren Versuchungen können wir zum Thron. Aber was ist, wenn wir den Versuchungen nachgeben? Was ist, wenn wir sündigen? Können wir dann noch zum Thron? Und damit kommen wir zu den Versen 1 bis 3 von Kapitel 5. Die drehen sich um Aaron. Aaron ist der erste Hohepriester im Alten Testament. Und Aaron und Jesus, die haben etwas gemeinsam. Sie sind beide Menschen. Das ist eine Grundvoraussetzung, um Hohepriester zu sein. Vers 1. Denn jeder Hohepriester, der aus den Menschen genommen wird, der wird für die Menschen zum Dienst vor Gott eingesetzt. Ja, vielleicht denkt ihr jetzt, boah, das ist ja schwer. Man muss Mensch sein. Ja, Schweinchen können keine Hohepriester werden. Ich würde gerne mehr darauf eingehen, warum das wichtig ist, aber das kommt nach Vers 3. Und im Alten Testament gab es auch eine weitere Voraussetzung. Ein Hohepriester musste aus dem Stamm Levi kommen, aus der Familie von Aaron. Aber das Entscheidende ist hier, dass er Mensch sein musste. Und zur Erinnerung, Jesus war nicht von Anfang an Mensch. Er wurde Mensch. Lesen wir Vers 2. Und er kann mitfühlen mit denen, die unwissend sind und irren, weil er auch selbst mit Schwachheit behaftet ist. Nur wer als Mensch gelebt hat, der kann auch verstehen, wie es Menschen geht. Und für Aaron und alle anderen Hohepriester bedeutete das, dass sie wegen ihrer Schwäche verstehen konnten. Ein Hohepriester musste mitfühlend sein, er musste milde sein im Umgang mit denen, die unwissend sind und irren. Was ist, wenn wir dann wissentlich gesündigt haben? Wenn ich wissentlich sündige, dann habe ich mich geirrt. Ich habe gemerkt, dass ich falsch gehandelt habe. Ich bereue es. Ich kenne seinen Willen, aber ich hatte nicht die Kraft, der Versuchung zu widerstehen. Das sind diejenigen, die unter dem Gefühl der Schuld, des Versagens, der Scham und der Reue leiden. Das ist dieses andere Leiden. Nicht die Versuchung, sondern wenn man dann doch gesündigt hat. Und dafür bringt der Hohepriester Opfer dar. Bringt sie wieder ins Reine mit Gott. Er vermittelt zwischen uns Sündern und dem heiligen Gott, der null Sünde tolerieren kann. Das ist die Aufgabe des Hohepriesters, zu vermitteln zwischen Gott und Menschen. Aber es gibt auch einen großen Unterschied zwischen Aaron und Jesus. Beide teilen die Schwäche, dass sie versucht werden konnten, aber nur Jesus hat den Versuchungen auch nie nachgegeben. Er blieb ohne Sünde. Aaron hatte schon Sünde. Und deswegen musste er für sich selbst Opfer darbringen, Tieropfer. Vers 3. Darum muss er, wie für das Volk, so auch für sich selbst für die Sünden opfern. Jesus muss nicht Tiere opfern. Erstens hat er keine Schuld, aber er hat keine Schuld und deswegen wird er selbst zum Sühneopfer, weil er keine Schuld hat. Tiere konnten ohnehin keine menschliche Sünde tilgen. Aber Jesus wurde Mensch ohne Sünde und damit erfüllt er in sich als Hohepriester alle Voraussetzungen, uns zu erretten. Ist uns eigentlich bewusst, dass Jesus während seines Lebens auf der Erde Tag für Tag, 33 Jahre lang, auf dem Amboss seiner Gerechtigkeit unsere Errettung geschmiedet hat? Jeden Tag. Tag für Tag hat er Versuchungen gelitten, er hat gebetet, er hat widerstanden, damit er sein sündloses Leben bewahrt. Erstens, um seinem Vater zu gefallen, aber zweitens, damit er würdig ist, stellvertretend unsere Strafe zu bezahlen. Er konnte sich keinen Fehler leisten. Keine Unaufmerksamkeit konnte er sich erlauben. Er ist der sündlose Mensch, der zwischen Gott und uns vermittelt. Dem wir unsere Schuld geben können und der uns den Freispruch gibt. Und er ist auferstanden von den Toten zu einem unsterblichen Leben, damit er auch jetzt noch in 2019 vor Gottes Thron steht, um zu vermitteln. Und wenn wir den Versuchungen nachgeben und sündigen, dann können wir trotzdem zum Thron der Gnade kommen. Wir kommen mit unserer Schuld zu Gott, wir kommen mit frohem Vertrauen in Jesus. Und Gott sieht nicht unsere Schuld, sondern er sieht seinen Sohn an seiner rechten Seite, der immer noch die Wunden des Kreuzes trägt. Und dort sind wir vergeben, ein für allemal. Weil wir einen Hohepriester namens Jesus haben, laufen wir nicht wegen unserer Sünde vom Thron weg, wir rennen zum Thron. Themen wie Priestertum und Opfern sind trotzdem befremdlich, auch wenn man viel erklärt. Und trotzdem, diese Themen sind so zentral in der Bibel. Es lohnt sich, diese Themen zu vertiefen. Und ich denke auch, dass sich das daran zeigt, dass wenn wir uns vornehmen, die Bibel durchzulesen, dann sind die Bücher, wo wir meistens stecken bleiben oder aufgeben und entmutigt werden, die zweite Hälfte vom zweiten Buch Mose, Stifthütte, Levitikus, das dritte Buch Mose, vierte Buch Mose, Numeri, vielleicht die Chronikbücher. Das sind alles Bücher, in denen Priestertum, Heiligtum und Opfer zentral sind und einen Schwerpunkt einnehmen. Und diese Teile der Bibel, die fühlen sich an wie im Sandrad fahren. Die sind zäh und anstrengend und mühselig. Es lohnt sich aber, diese Sachen zu vertiefen. Denn sie schenken uns einen so intimen Einblick, wie Jesus einer von uns wurde. Wenn wir also denken sollten, ach Jesus, du hast gut auf deinem Thron, dann lasst uns erinnern, dass Jesus genau so Hohepriester ist, wie er König ist. Er ist beides gleichermaßen. Er ist unseren Weg schon vor uns gegangen. Er sitzt nicht einfach irgendwo oben im Palast und genießt seinen Luxus und vergisst uns hier unten. Sondern er erinnert sich sehr, sehr genau an seine Zeit hier. Und in seine 33 Jahre hat er mehr reingepackt, als wir in 80 schaffen könnten. Er trägt immer noch die Narben des Kreuzes. Und er ist durch die Himmel gegangen und tritt für uns ein, wo wir schwach sind. Und wo wir versagen. Er hilft uns in der Versuchung, damit wir widerstehen können, wenn wir nicht widerstehen. dann hat er sich schon stellvertretend für uns geopfert. Und wenn wir so vergeben und geholfen sind, dann brauchen wir vom Thron nicht wegrennen. Lass uns beten. Himmlischer Vater, wir kommen zu deinem Thron und zu deiner rechten Seite ist dein Sohn Jesus Christus. Wir bringen genau das vor dir, was wir gehört haben. Unsere Schwäche, unsere Sünde. Und wir danken dir, dass Jesus für uns gestorben ist und dass er für uns gelebt hat, unser Leben. Dass er für uns widerstanden hat, all diesen Versuchungen Tag für Tag und den ganz besonders großen. Vater, wir bitten dich, dass du uns motivierst, so zu werden wie er, durch das, was er getan hat. Und dass du uns die Stärke gibst, zu widerstehen, wo wir versucht werden. Und dass du uns wieder sensibel machst zu dem Leid der Versuchung, dass wir auch widerstehen wollen. Und dass du uns die Kraft gibst, das zu tun, damit wir dir die Ehre geben, damit wir dich in der Welt reflektieren. In Jesu Namen. Amen.